Anton Mietz Bundesliga Season 2. Auf Platz 10 der ewigen Bundesliga-Tabelle steht derzeit der 1. FC Köln. 10 Filme gibt es bisher in der Hauptreihe von Fast and Furious. Drückt man in Köln nach dem direkten Wiederaufstieg nun aufs Gaspedal oder fährt man mit angezogener Handbremse? Das und mehr bespricht Yannick mit Erik vom Podcast Trotzdem hier. Viel Spaß beim Hören!
Wir kommen zum zweiten Aufsteiger dieser Saison. Wie ihr wisst, ist das der 1. FC Köln und ihr habt auch schon von Debbie gehört, wer heute mein Gast ist. Extra aus dem Urlaub zugeschaltet. Moin Erik.
Ja, moin moin und alaaf, liebe Zuhörerinnen draußen an den Endgeräten. Moin moin und alaaf, lieber Yannick. Vielen Dank für die Einladung.
Da können wir ja direkt kurz drauf Bezug nehmen, auf deine Begrüßung hier. Du bist selber Podcaster. Erzähl doch mal ein bisschen, was hat es mit eurem Projekt auf sich?
Ja, ich bin Teil des Teams Trotzdem hier Podcast über den 1. FC Köln, unabhängig von Fans des 1. FC Köln. Und das Moin Moin hat mit meinem Wohnort zu tun. Ich bin vor vielen Jahren von Köln nach Hamburg gezogen, mittlerweile nach Familiengründung vor die Tore Hamburgs nach Buxtehude. Und dementsprechend versuche ich als Nordlicht in unserem Trotzdem hier Podcast, eines von drei Nordlichtern, so einen Bezug zu beidem zu finden. Das Moin Moin für den Norden und das Alaaf natürlich fürs Rheinland.
Sehr interessante Verbindung auf jeden Fall, weil ja so mit Karneval hat man es hier oben ja so gar nicht zu tun. Vermisst du das?
Ja, ich bin immer noch aktiv in einem Karnevalsverein in Köln, vermisse es im Norden eigentlich weniger, weil ich rund um mich drumherum relativ schnell in Hamburg ein rot-weißes Netzwerk gefunden habe, habe aufgrund meiner Liebe zum Fußball auch relativ schnell ein braun-weißes Netzwerk gefunden und kann voller Stolz behaupten, dass ich die beiden geilsten Vereine Deutschlands im Herzen trage. Das ist zum einen der 1. FC Köln und zum anderen ist es der FC St. Pauli.
Ja, sehr schön. Dann schlagen mittlerweile zwei Herzen in deiner Brust, aber den einen Verein hast du nie aus deinem Herzen verloren. Ist doch schön.
So sieht's aus.
Dann lass uns doch direkt mal ins Thema einsteigen. Du hast mir auch so ein paar Stichpunkte vorab zukommen lassen auf den Leitfaden, den ich für alle Gäste hier erstellt habe. Und wenn wir in die Kategorie, was bisher geschah, also den Rückblick gehen sozusagen, hast du vor allem über eine Personalie zu berichten. Erzähl mal.
Ja, zuerst mal, der 1. FC Köln ist ja nach dem Abstieg, hat den direkten Wiederaufstieg als Ziel ausgegeben, ist als Zweitligameister aufgestiegen, mit 61 Punkten die meisten Punkte in der Liga geholt, 18 Siege, das waren die meisten in der Liga und mit 38 Gegentoren die drittbeste Abwehr der Liga, sieht eigentlich alles ganz gut aus, aber wie du ja gerade schon gesagt hast, was so auf dem Papier so gut aussieht, war in Köln eigentlich alles andere als gut. Es war sehr unruhig, es war eine sehr unrunde Saison, ich glaube auch immer noch, dass die Stimmung in diesem oder nach diesem Aufstieg immer noch die schlechteste war, also selten so eine schlechte Stimmung erlebt und da waren natürlich insbesondere zwei Personen, das war der damalige Trainer Gerd Struber als auch der damalige Geschäftsführer Sport Christian Keller, die da dazu beigetragen haben, dass relativ schlechte Stimmung war. Und um das mal zu verstehen, was jetzt in Köln passiert, würde ich gerne so ein bisschen ausholen. Christian Keller da als Geschäftsführer Sport kam hin, als der FC 2022 auf den Weg in die Europa Conference League war, hat das auch am Ende geschafft, sich für Europa zu qualifizieren und es sah eigentlich alles ganz gut aus. Es kam irgendwann dann diese Transfersperre, wo man keine neuen Spieler mehr kaufen konnte und man hat den FC dann ja, hat diese ganze Transfersperrengeschichte falsch eingeschätzt, was dann natürlich zu der, ja, zum größten Risiko der Vereinsgeschichte geführt hat und im Abstieg letzten Endes geendet ist. Christian Keller hat meiner Meinung nach, und die teilen auch viele andere Leute, den Kader halt sukzessive auch verschlechtert, hat Leute wie Adamian mit einem 4-Jahres-Vertrag ausgestattet, hat einen Steffen Tigges einen langfristigen Vertrag gegeben, hat, nachdem man wieder einkaufen konnte, hat man erst sehr spät auf dem Transfermarkt agiert und dann Spieler mit keinerlei Bundesliga- und Zweitliga-Erfahrung verpflichtet und direkt mit 4,5 Jahresverträgen ausgestattet. Das war jetzt die Spieler Schmid und Rondic jetzt im Winter geholt, wobei man dazu sagen muss, Rondic und die Baustelle Sturm war von Anfang an bekannt, wurde erst am letzten Transferphasentag eingetütet. Und das waren alles so Sachen, wo man dann gesagt hat, so, hier muss was passieren. Wir müssen doch jetzt langsam uns mal nochmal aufstellen. Wir spielen jetzt seit 1,5 Jahren mit der gleichen Elf und haben 1,5 Jahre lang keinerlei Bewegung im Kader. Und das war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Hinzu kam, ja, von Christian Keller, als er angefangen hat, war Steffen Baumgart Trainer. Und Steffen Baumgart, ja, ein sehr extrovertierter Typ, der nach Köln gepasst hat, kann man eigentlich sagen. Ich für meinen Teil persönlich leide immer noch, aber da kommen wir gleich noch zu der aktuellen Trainerpersonalie zu sprechen. Ich leide immer noch so ein bisschen darunter, dass diese Hampelmann-Art mir ein bisschen auf den Zeiger geht. Und Keller hat, nachdem Baumgart und der 1. FC Köln sich getrennt haben, hat Keller Schulle verpflichtet. Ich habe mich riesig gefreut, als Schulle Trainer wurde. Ich kannte ihn ja noch vom Millerntor, sowohl als Spieler als auch als Trainer, und habe mich riesig gefreut, dass er zum FC gekommen ist. Aber eigentlich war es abzusehen, dass Schulz nicht nach Köln passt, ne? Und das hat man dann auch gemerkt. Er konnte den Abstieg leider nicht verhindern. Und dann kam Gerhard Struber, alte RBL-Schule, aber ein total blasses Gesicht letzte Saison an der Linie gewesen, und man hat selten was von ihm gesehen, erlebt. Er war, ja, wir hatten bei uns im Podcast so eine interne Wette laufen, wie oft wird vor der 60. Minute gewechselt, wie oft nach der 60., weil er eigentlich immer erst viel zu spät reagiert hatte am Anfang. Und da kommt jetzt wieder Keller ins Spiel. Gab es die Vorgabe, dass der FC Offensivfußball spielen sollte. Das führte dann dazu, dass du gegen Karlsruhe zu Hause nach 3-0 und 4-1 Führung 4-4 gespielt hast. Es war kein System mehr zu sehen, und dann hat Struber irgendwann umgestellt auf Fünfer- bzw. Dreierkette in der Defensive, und dann gab es so eine Serie von ganz, ganz vielen 1-0 Siegen, die ja sehr unattraktiv waren und wo sich alle gefragt haben, wo du echt auch mit Glück gewonnen hast. Gegen Münster als Aufsteiger, die hatten irgendwie einen Lattenschuss und eine Riesenparade von Obich, der damals noch im Tor stand. Gegen Braunschweig hast du Glück, dass Braunschweig das Tor nicht schießt, und machst selber in der 88. Minute einen Konter nach einer gegnerischen Ecke zum 1-0-Sieg. Also es sah alles viel schöner sieht alles viel schöner auf dem Papier aus, als die Saison letzten Endes war. Und ja, das war natürlich für die FC-Fans sehr unbefriedigend. Und dann kam natürlich noch dazu, dass so Spieler wie Lemperle, Leistungsträger, irgendwann wurde bekannt, dass er nach Hoffenheim geht, dass der Vertrag nicht verlängert wurde oder dass man keine Chance hatte, mit ihm den Vertrag zu verlängern. Dann wurden so Spieler wie von der Hitzen, U17-Weltmeister, der hat sich dann für den 1. FC Nürnberg entschieden und nicht für den FC, obwohl man sich eigentlich sportlich und perspektivisch schon einig war, aber Keller hat es verstreichen lassen. Das waren alles so Sachen, die dann sehr negativ hochgekocht sind. Und als dann in den letzten 5 Spielen von Christian Keller und Gerhard Struber ein Sieg, ein Unentschieden und 3 Niederlagen bei rumkamen und das letzte Spiel ein 1-1 gegen Regensburg zu Hause war, die bis dahin einen Punkt auswärts geholt haben, und Keller sich vor das Mikrofon gestellt hat und gesagt hat, ich bleibe bei Gerhard Struber ist mein Trainer, da ist man dann erst aktiv geworden, hat gesagt gehabt, nee, wir setzen hier gerade alles aufs Spiel, was wir aufgebaut haben, und der Aufstieg ist ganz groß in Gefahr. Und dann hat man sich dann von Keller und von Struber getrennt und Friedhelm Funkel, den Retter, ein zweites Mal nach Köln geholt. Und ja, seitdem ist in Köln ganz, ganz, ganz viel im Umbruch. Kommen wir, glaube ich, in den nächsten Minuten auch noch drauf zu sprechen. Da passiert gerade einiges beim FC. Ja, bis zum 32. Spieltag war es aber so, dass die Stimmung echt total im Keller war. Trotz der guten Platzierung in der Tabelle.
Okay, da steckt dir jetzt ganz viel drin. Vielleicht ein paar Gedanken dazu, weil du ja auch Timo Schulz angesprochen hast. Ich erinnere mich an so ein Bild, wo er auf dem Karnevalszug mitfahren musste, und man hat ihm angesehen, dass er als Ostfriese da überhaupt nicht weiß, was da gerade mit ihm passiert. Also da konnte man auch so ein bisschen ablesen, dass er da nicht so reingepasst hat. Und ja, ich glaube, die Transfersperre haben viele mitbekommen und ja auch die Auswüchse, die das dementsprechend hatte. Und nun seid ihr einer von einigen Vereinen, die einmal komplett die sportliche Leitung gewechselt haben. Sowohl der Trainer ist neu, als auch der Sportdirektor ist neu. Wenn wir da jetzt so in die nächste Kategorie Regie und Produktion rübergehen, erzähl uns doch zu Lukas Kwasniok und Thomas Kessler ein bisschen was.
Ja, ich würde gerne mit Kessler anfangen, weil ich habe jetzt über die letzte Saison sehr negativ geredet. Ich würde jetzt gerne was Positives reden, bevor ich gleich wieder ins Negative reinrutsche. Ja, Thomas Kessler ist nahezu die gesamte Karriere beim 1. FC Köln gewesen. Der war in der Jahrhundertsaison 2010, 2011 an FC St. Pauli ausgeliehen, ist dann nach einem Jahr wieder auf eigenen Wunsch zurück, war dann ein Jahr in Frankfurt und ist dann wieder zum FC und hat sich damit der Rolle des Ersatztorhüters zufrieden gegeben und hat dann nach Karriereende hat er erstmal so angefangen, ich nenne es mal so ganz, ganz plump, so als Edelpraktikant beim FC, hat ein 24-monatiges Trainee-Programm durchlaufen und parallel zu diesem Trainee-Programm war er einer der ersten Absolventen in diesem Zertifikatsprogramm Management im Profifußball. Das hat man damals neu eingeführt. Und als der FC sich dann 2021, nachdem man in der Relegation den Klassenerhalt geschafft hat, von Horst Held getrennt hat, hat Thomas Kessler die Leitung der Lizenzspielerabteilung übernommen. Und da Dr. Keller erst ein Dreivierteljahr später kam, kann man eigentlich sagen, dass die Qualifikation für die Europa Conference League eigentlich in größten Zügen auf Thomas Kessler zurückzuführen ist. So, und als Keller dann kam als Geschäftsführer Sport, war Kessler so mehr oder weniger so seine rechte Hand, hat da so mit ihm zusammen ja die Lizenz, die Leiter Lizenzspielerabteilung weiter durchgeführt, war jetzt aber auch nicht so in der ersten Reihe aktiv. Das hat sich geändert, als Keller jetzt entlassen wurde. Dann hat er es erstmal interimsweise übernommen, das Amt als Geschäftsführer Sport, und wurde dann in der Sommerpause zum Geschäftsführer Sport befördert. Das mag jetzt in sich so ganz logisch klingen, hat aber auch noch den Hintergrund, weil beim 1. FC Köln finden im September neue Präsidiumswahlen statt. Und es ist natürlich immer eine Frage, welchen oder wie gut sind externe Geschäftsführer Sport, wenn sich das Präsidium ändern wird. Und das ist jetzt beim FC der Fall. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, auf jeden Fall eine Änderung entstehen. Weiß ich nicht, ob man das jetzt wirklich so aus Überzeugung gemacht hat oder ob es ein Notnagel war. Ich für meinen Teil finde, beim 1. FC Köln hat man in den vergangenen Jahren alles probiert, was irgendwie möglich war. Das Einzige, was man nicht gemacht hat, waren Nachwuchsmanager aus den eigenen Reihen heranzuziehen. Du hast mit Horst Held, mit Armin Fee Sportdirektoren gehabt, du hattest ehemalige Trainer, die dann den Sportdirektor machen wollten, aber aus den eigenen Reihen hast du noch gar nichts irgendwie herangezüchtet. Und das hier ist jetzt so der erste, wo man sagt, so hey, das ist einer aus den eigenen Reihen, deswegen bin ich eigentlich ganz froh. Und bis jetzt, was da auf dem Transfermarkt spielerisch alles passiert, hat er ein schweres Amt übernommen, aber bis jetzt muss man ganz ehrlich sagen, ist es sehr vielversprechend, was unter Kessler da jetzt gerade passiert. Was jetzt nicht so vielversprechend ist, in meinen Augen, ist die Entscheidung auf der Trainerposition. Hattest du ja gerade auch schon gesagt, mit Lukas Kwasniok. Also es waren diverse Transfer- oder Trainergerüchte waren im Umlauf. Da waren Friedhelm Funkel, der als Retter da war, der sich selber in den Medien ins Gespräch gebracht hat und hat gesagt gehabt, ich würde mir natürlich auch mit über 70 Jahren das zutrauen, eine Saison Trainer, Cheftrainer beim 1. FC Köln zu sein. Es war ein Christian Tietz, der jetzt bei Hannover 96 ist. Es war ein Horst Steffen, der in Bremen jetzt unterschrieben hat. Und ja, es war natürlich auch ein Lukas Kwasniok. Und ihr habt von Millantoni auch schon drüber berichtet. Lukas Kwasniok ist meiner Meinung nach eine sehr streithafte Person. Neutral ausgedrückt, ne?
Ja.
Und das ging halt schon damit los. Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Wenn jemand sagt, ich bin leer, ich bin ausgebrannt, ich brauche eine Auszeit, um dann 3 Wochen später, wenn dann ein Erstligist, in dem Fall war der 1. FC Köln ja schon aufgestiegen, anklopft und sagt mal, du hast jetzt 3 Wochen Auszeit, geht's dir wieder gut? Ja, ich bin wieder voll da und voll leistungsfähig. Finde ich schon ein bisschen schwierig. Und das war halt seine Masche bei Paderborn. Da hat er gesagt gehabt, ich habe zwar noch Vertrag, aber ich brauche jetzt eine Auszeit und ich will nächstes Jahr nicht mehr in der Linie stehen. In der Winterpause hat Kwasniok bei Paderborn richtig den Druck erhöht und hat wohl auch schon hier mit der großen Vorstadt da diskutiert und verhandeln wollen oder war da schon im Gespräch als Trainer, ich weiß es nicht genau. und hat dann auch gesagt, wir brauchen einen neuen Torhüter, das funktioniert so nicht, und hat da richtig Druck in Paderborn gemacht. Und für mich ist das eigentlich so ein Zeichen, so er wollte da weg und hat dann nachher die Karte gespielt, hey, ich bin leer, ich bin ausgebrannt, und sowas finde ich menschlich schon mal relativ schwierig. Ja, dann hat der FC aber gesagt, wir wollen ihn haben. Dann hat der FC sich mit Paderborn dann geeinigt. 1,5 Millionen Ablöse finde ich jetzt für einen Trainer ohne Erstliga-Erfahrung einen sehr hohen Preis. Ja, und dann kommen natürlich, ich weiß nicht, wie tief wir darauf jetzt noch eingehen wollen, seine Geschichte damals mit der Corona-Impfung, die er ja verweigert hat und sich darüber echauffiert hat, dass medial breitgetreten wird. Die Mallorca-Geschichte, wo er, und da muss man jetzt vorsichtig sein, wie man es sagt. Also Lukas Kwasniok war kurzzeitig in Mallorca in einem Gefängnis festgehalten, weil eine Frau ihm sexuelle Übergriffe nachgesagt hat. Er wurde aber direkt innerhalb kürzester Zeit von der spanischen Justiz freigelassen und konnte dann nach Deutschland zurückreisen, was juristisch meiner Meinung nach in dubio pro reo dafür spricht, dass es sauber ist. Moralisch als verheirateter Ehemann mit zwei Kindern ist es natürlich grenzwertig, wenn er dann nachher im Interview auch sagt, ja, ich habe mich da mit einer Frau am Strand getroffen und nachher im Hotelzimmer verabredet. Das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, so oh, ganz vorsichtig für Personen, die in der Öffentlichkeit sind. Bei allen anderen finde ich es moralisch hinterfragbar und auch nicht in Ordnung, muss jeder für sich selber wissen. Aber als Person in der Öffentlichkeit kann ich da nun mal gar nichts mit abfinden. Und wenn so ein Trainer dann jetzt beim 1. FC Köln unterschreibt, denke ich mir so, nee, ganz ehrlich, das sind zu viele Sachen, die mir da schon nicht gefallen. Dann hat er jetzt ja im Vorlauf zum Trainingslager des 1. FC Köln ja eine Aussage gebracht, die ein Weltbild von 1970 bis 1975 darstellt, wo er ja keine schreienden Kinder und keine Frau mit Bauchweh als Befürwortung zum Trainingslager hervorruft. Das finde ich auch nicht mehr. Also es gibt so viele Sachen, die mich jetzt auch schon in den ersten Wochen sehr, sehr, sehr zweifeln lassen an der menschlichen Attitüde des Lukas Kwasniok. Auf der Gegenseite steht natürlich, dass er sportlich beim SC Paderborn in den letzten Jahren ja das Maximale rausgeholt hat. Ne? Da hat er um den Aufstieg immer mitgespielt, mit geringsten Mitteln. Und das ist natürlich, auf der anderen Seite verstehe ich dann einen Verein, der dann sagt, sportlich ist er der Beste für uns. Und dann ist er auch einer, der ein Typ Baumgart ist. Und das war die letzte erfolgreiche Ära des 1. FC Köln. Und da, was Tradition und sowas betrifft, ist man in Köln ja auch immer ganz schnell, ganz groß und vergleicht sich dann wieder mit dem, was damals in den erfolgreichen Zeiten war. Und da ist dann Steffen Baumgart derjenige und jetzt Lukas Kwasniok, der, ich glaube, die haben sogar in Paderborn nochmal zusammengearbeitet, beide auf gleicher Ebene, gleicher Schiene unterwegs sind. Und so kann ich dann die Verpflichtung von Baumgart und auch die von Kwasniok und auch die Favoritenrolle, die man ihm ja damals schon zugesagt hat, als Wunschtrainer auch nachvollziehen. Auch wenn ich eine andere Meinung zu dem Trainer habe.
Okay, auch das war jetzt eine sehr ausführliche Beschreibung des neuen Sportdirektors und des neuen Trainers. Ich nehme mit, Kessler kommt aus dem eigenen Stall sozusagen, bringt quasi Stallgeruch mit. Und ja, bei Kwasniok muss man das Menschliche vielleicht wirklich mal hinterfragen. Auch wenn ich dir zustimme bei manchen Sachen, da muss man ja jetzt auch im Nachhinein keine schmutzige Wäsche waschen. Da weiß man nicht, was da genau war. Kann man trotzdem verwerflich finden. Aber ja, er kommt auf jeden Fall nicht unbelastet zu euch nach Köln oder ist nicht unbelastet zu euch nach Köln gekommen.
Ist auch sehr zwiegespalten in den Reihen der Fans. Ne? Also ich kriege das ja so von außen ein bisschen auch mit. Wenn ich so nach Köln reingucke, da ist sehr zwiegespalten. Da sind viele Leute, die auch so die Meinung haben, wie ich sie habe und auch gerne einen anderen Trainer gehabt hätten. Also das ist nicht so, dass man jetzt mit einem neuen Trainer da direkt voller Euphorie startet. Bei weitem nicht. Ne? Ich bin da kein Einzelfall.
Nee, das denke ich mir, dass da einige ein bisschen kritischer drauf gucken. Ist ja dann die Frage, wie schnell das bei manchen dann vergessen wird, wenn der Erfolg da ist. Wobei das natürlich, da können wir ja jetzt vielleicht so ein bisschen auf den Kader überleiten. Mit dem Personal, was da ist, alles andere als einfach wird, würde ich jetzt mal von außen sagen.
Das ist wohl wahr. Es tut sich gerade einiges in Köln. Es wird viel investiert in neue Spieler. Und das lässt eigentlich schon einiges vorab hoffen, dass da positiv die nächste Saison gespielt wird.
Ding Dong! Werbung! Der FC St. Pauli spielt das zweite Jahr in Folge in der Bundesliga und wir vom Millanton werden ihn wie gewohnt mit unseren verschiedenen Formaten begleiten. Mit dabei ist auch wieder unser Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Das abwechslungsreiche Sortiment aus den unterschiedlichsten Bieren mit und ohne Alkohol findet ihr nach wie vor auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Denkt bitte stets daran, Bier und andere alkoholische Getränke stets bewusst zu genießen. Kehrwieder und das Team des Millanton wünschen euch eine tolle Saison. Ding Dong. Werbung Ende.
Vielleicht können wir einsteigen über jemanden, den wir hier auch noch sehr gut kennen. Über Lead Paccarada, da hast du mir, also quasi Neues von den Alten, da hast du mir im Vorfeld verraten, dass der jetzt gerade, also zumindest Stand heute, wo wir aufnehmen, ja quasi konkurrenzlos auf seiner Position als Linksverteidiger ist. Vielleicht steigen wir über ihn in den Kader und seine Zu- und Abgänge so ein bisschen ein, wenn du magst.
Sehr gerne, sehr gerne. Also Lead Paccarada kam ja vom Millerntor zum FC. Es geht jetzt in seine dritte Saison in Köln. Er wollte ja damals den Sprung von der zweiten Liga in die erste Liga schaffen. War ja als, glaube ich, auch bester Linksverteidiger der Liga auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob er sogar in den Statistiken der beste Verteidiger in der zweiten Liga war, als er sich damals für den FC entschieden hat. Hat in der ersten Liga im ersten Jahr nicht funktioniert. Das muss man leider Gottes so knallhart sagen. Er wurde dann eingesetzt als Linksverteidiger in der Viererkette. Auch das wurde ja unter Hürzeler nicht gespielt, sondern du hast eine Dreier- respektive Fünferkette gehabt und der Spielstil von Packer ist ja, die Stärken eher in der Offensive zu sehen, dass er mit seinen Flanken, mit seinen Läufen über den Flügel und auch mit seinen Standards für die Gefahr sorgt. Und das hat er in der letzten Saison dann wieder in der zweiten Liga gezeigt und hat in der Dreierkette dann auf dem linken Flügel gespielt und da konnte er seine Stärken wieder einsetzen. Und es bleibt spannend abzuwarten, wie er jetzt in der neuen Saison in der ersten Liga einschlägt, ob er vielleicht auch ein Jahr gebraucht hat. Er war auch ein bisschen von Verletzungen geplagt in seinem ersten Jahr beim FC. Ob er in seiner Rolle, die er letzte Saison dann angenommen hat und da auch mit zu den Leistungsträgern gezählt hat, aber diese Rolle auch wieder einnehmen kann. Ich würde es mir sehr wünschen, ich würde mich auch sehr freuen, wenn Packer das schaffen würde. Aktuell ist aber so, hast du ja gerade auch schon gesagt gehabt, dass durch den Abgang von Max Finkgräfe zu Raba keine Konkurrenz auf der Position ist. Es kursiert ein Gerücht am Geisbockheim, dass Derek Köhn, der letzte Saison in Bremen, nach Bremen ausgeliehen war und bei Galatasaray unter Vertrag steht, zum Geisbockheim kommt, nur ist die Frage des Preises. Aber ansonsten ist Paccarada bis jetzt konkurrenzlos und ja, warten wir mal ab. Also ich würde mich freuen, wenn er mit seiner Gefährlichkeit nach vorne da Fuß fassen würde und wenn er den Sprung in die erste Liga jetzt schaffen würde und allen zeigen kann, hör mal, ich bin Erstligaspieler.
Ja, ist natürlich schwierig, dann jetzt direkt über die Linksverteidigerposition da irgendwie Offensivkraft aufzustrahlen. Ich glaube, da geht es als Aufsteiger erstmal darum, hinten den Kasten sicher zu halten. Weiß nicht, ob da für ihn, ja, ob er sich da so entfalten kann, wie du hast ja richtig beschrieben, dass es eher so sein Ding ist, sich da mit nach vorne einzuschalten. Ich meine, der FC St. Pauli wird das in der kommenden Saison auch versuchen, sogar über beide Schienen. Mal gucken, wie das funktioniert, das wird man dann sehen. Aber ja, also ich würde einfach sagen, gerade als Aufsteiger geht es erstmal darum, dass man da jetzt nicht sich zu hohe Packungen fängt und was da nach vorne geht, ist Bonus. So ein bisschen der Ansatz, den wir ja letztes Jahr auch gefahren haben. Dann gehen wir mal über ihn zu den Spielern über, die noch da sind. Oder möchtest du lieber erstmal erzählen, wer gegangen ist neben Finkgräfe und Lemperle, hast du schon gesagt. Gibt es da noch Abgänge, die du schmerzlich vermissen wirst?
Ich denke mal, Damien Downs ist da in allererster Linie zu nennen. Mittelstürmer, kommt aus der eigenen Jugend und ist jetzt für kolportierte 8 Millionen zum FC Southampton gewechselt. 19 Jahre junger Spieler oder 20 Jahre junger Spieler und hat sowohl im Abstiegsjahr in der ersten Liga als auch letztes Jahr in der zweiten Liga mit seinen Toren maßgeblich zum Aufstieg mit beigetragen. Er hat aber die Kassen vollgespült und so schmerzhaft es ist, ich meine, das kennen wir vom Millerntor ja auch, du musst halt einfach als Verein wie der SFC Köln, musst du halt einfach auch hingehen und wenn du ein 8 Millionen Angebot für so einen Spieler bekommst, der sagt, ist das meine Chance und ich würde gerne nach England wechseln, dann musst du das auch annehmen. Tim Lemperle hatten wir ja eben schon drüber gesprochen, auch ein sehr streitbarer Typ, der gerne das Feiern in den Vordergrund stellt. Der hat sich jetzt für die TSG Hoffenheim entschieden. Die Frage, warum, kann man eigentlich nur mit Geld beantworten, weil weder die Perspektive bei der TSG ist da. Die haben ihr hattet ja schon die Aufnahme gehabt mit der TSG. Mhm. 10 oder 11 Stürmer im Kader. Das ist natürlich ein riesen Konkurrenzkampf für einen jungen Spieler. Noch die Stadt bietet da irgendwelche Rheinschifffahrtstouren an. Entschuldigung, die Spitze musste jetzt mal sein. Ich kann mir das vielleicht nur damit erklären, einmal mit Geld und einmal, weiß jetzt nicht, wie weit die Entfernung nach Frankfurt ist. Er ist gebürtiger Frankfurter, ob das damit vielleicht was zu tun hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall, den werde ich, glaube ich, auch auf sportlicher Ebene schmerzhaft vermissen, weil ich glaube, dass Lemperle auch in der ersten Liga uns echt gut getan hätte. Anders sieht's aus bei Dejan Lubicic. Der hat den Verein jetzt ablösefrei verlassen nach Zagreb, Dynamo Zagreb. Der hat ein sehr gutes erstes Jahr beim 1. FC Köln gespielt und danach war so Mittelmaß und kam auch nicht über die Rolle des Einwechselspielers in der zweiten Liga hinaus, sodass, glaube ich, für beide Seiten die Veränderung von Lubicic gut ist, sowohl für ihn als Spieler als auch für den 1. FC Köln. Ja, ansonsten von den Abgängen, wer natürlich noch wehtun wird, ist Marc Uth als Mensch. Also sportlich ist Marc Uth ja sehr verletzungsanfällig gewesen, hat sehr wenige Spiele leider gemacht in den vergangenen Jahren. Aber menschlich ist er eine ganz große Figur, auch in der Kabine gewesen. Und die Seifenoper, die er am letzten Spieltag geschrieben hat, in dem er dann, ich glaube, das war sein erster oder zweiter Einsatz und direkt das Tor gemacht hat zum 4-0-Siegtreffer dann in seinem letzten Karrierespiel. Das ist natürlich eine tolle Geschichte gewesen. Ansonsten, glaube ich, sind die Abgänge, ja, erforderliche Abgänge mit der Zeit, die man keine Transfers tätigen konnte, muss man den Kader an der Breite aufstellen und jetzt kann man da wirklich in Qualität investieren und die Spieler, die halt keine Chance mehr haben, kann man dann jetzt auch abgeben, ohne die Breite behalten zu müssen.
Ja, und dann schauen wir doch direkt mal, wen man dann dafür so alles geholt hat. Namen, die ich dann reinwerfen würde, weil das sicherlich auch den Leuten, die hier zuhören, weil die Namen denen etwas sagen werden. Zum einen Ragnar Ache, 26 Jahre alt, Mittelstürmer, kennt man von 1. FC Kaiserslautern. Und ja, Marius Bülter, wo wir es gerade schon von Hoffenheim hatten, da tauscht man quasi so ein bisschen. Und auch wenn ihr für den Geld bezahlt habt und Lemperle ablösefrei nach Hoffenheim geht. Ja, das wären so zwei Namen, die ich in den Ring werfen würde. Du darfst aber gerne das noch weiter mit Inhalt füllen, was die Zugänge angeht.
Sehr gerne. Also Ragnar Ache ist eine Riesenverstärkung, glaube ich. So einen Stoßstürmer braucht der 1. FC Köln, auch bei dem Spielsystem, was Kwasniok spielen lässt. Da bleibt einfach nur zu hoffen, dass er gesund bleibt. Der hat ja die eine oder andere Verletzung schon in seiner Karriere gehabt. Und ja, ich hoffe, dass Ragnar Ache gesund bleibt. Der hat jetzt gestern und vorgestern hatte der FC ein Vorbereitungsspiel gehabt gegen Vitesse Arnheim. Da hat er einen lupenreinen Hattrick innerhalb von kürzester Zeit, irgendwie 10 Minuten oder so gemacht. Und ich glaube, der wird dem 1. FC Köln viel Spaß bereiten. Interessant übrigens, dass die Personalie Ragnar Ache vor der Transfersperre am Geisbockheim schon mal im Raum stand und damals von Christian Keller als zu schlecht für die erste Bundesliga bewertet wurde. Schön, dass er dann jetzt trotzdem in Köln angekommen ist. Und Marius Bülter ist ein Transfer, der ist jetzt schon mit 31 Jahren ein etwas älterer Spieler, der vor allen Dingen mit seiner Erfahrung die jungen Leute führen soll. Er ist eigentlich auf links außen, da hat der FC aber eigentlich schon zu viele Spieler, kann aber auch Backup als Stoßstürmer für Ragnar Ache sein. Und die Transfersumme ist um und bei 1 Million Euro für einen Spieler, der die jungen Spieler in Köln an die Hand nehmen soll, die weiterentwickeln soll. Glaube ich, ist eine gute investierte Million. Und damit kann man in Köln, also dass man das Geld in die Hand nimmt, finde ich sehr gut. Und das ist, finde ich, von Thomas Kessler richtig klasse, dass er da jetzt den jungen Spielern einen erfahrenen Spieler, den du aber gleichzeitig auch noch in gefährlichen Situationen mit einbringen kannst, einbauen kannst, verpflichtet. Super Personalie für den Preis. Bin ich, also 2 Millionen war zuerst der Preis, hätte ich gesagt, viel zu viel, aber für 1 Million toller Transfer. Dann hat der FC auf der Torwartposition auch noch was getan. Obig ist ja letzte Saison in der Winterpause zu den Bayern gegangen und mit Marvin Schwäbe hast du eine unangefochtene Nummer 1. Aber als Nummer zwei hast du jetzt einen gebürtigen Kölner zurückgeholt von Hannover 96, nämlich Ron-Robert Zieler, der gleichzeitig auch ein bisschen Druck machen soll auf Schwäbe. Und ich glaube, das kann beiden Parteien nur helfen. Und so wie ich Ron-Robert Zieler einschätze, kommt er nicht nach Köln, um sich kommentarlos auf die Bank zu setzen, sondern ich glaube, das wird schon ein toller Zweikampf werden. Und wenn Schwäbe sich mal verletzt, habe ich da auch gar keine Angst. Im Vergleich zu vorher war ein Spieler, ein Torhüter, Raciopi von Bern ausgeliehen worden, der nachher vom 40-jährigen Pentke verdrängt wurde, weil er nicht gut genug war. Ich glaube, mit Zieler hast du eine stabile Nummer zwei. Du hast in der Offensive auf Linksaußen noch Kaminski aus Wolfsburg verpflichtet. Das ist eine Laie mit Kaufverpflichtung im Falle des Klassenerhalts. Was ich ein sehr spannendes Modell finde, kannte ich so. Ich kannte bis jetzt immer nur Kaufoption, aber Kaufverpflichtung kannte ich jetzt so noch nicht. Aber Kaminski, 23 Jahre jung und ich glaube, polnischer Nationalspieler, da können wir auch echt Spaß mit haben, Spaß mitbekommen. Ich glaube, der wird uns echt noch was ein gutes Stück nach vorne bringen. Und gleiches auch Leihgebühr mit Kaufverpflichtung bei Klassenerhalt ist Tom Kraus aus Mainz, der allerdings letzte Saison nach Bochum ausgeliehen war. Und da sieht man jetzt die nächste Baustelle beim 1. FC Köln, die man da jetzt so ein bisschen versucht zu schließen. Das ist zentrale Mittelfeld. Da hast du jetzt mit Erik Martel und mit Tom Kraus zwei zentrale Spieler. Die, ja, Holding Six hat man ja mal vor geraumer Zeit immer so ein bisschen scherzhaft gesagt, aber die du da wirklich gut mit im Aufbauspiel mit dabei haben kannst. Und insbesondere, was Erik Martel betrifft, Martel geht jetzt in sein letztes Vertragsjahr. Er hat den Vertrag, obwohl der FC ihm Vertrag angeboten hat, noch nicht verlängert, hat gesagt, er will sich das jetzt erstmal angucken. Er fühlt sich in Köln eigentlich wohl, aber will sich jetzt erstmal angucken, wie die Entwicklung so sein wird. Und ich glaube, unter vorgehaltener Hand kann man sagen, es wird leider Gottes ein weiterer Elis-Skiri-Vergleich werden, weil Skiri ja damals auch ablösefrei gegangen ist, nicht mehr verlängern wollte. Und das wird bei Martel wahrscheinlich auch passieren. Müssen wir uns drauf einstellen. Fände ich schade. Aber wenn du mit Tom Kraus jemanden hast, der zweifelsohne das Talent hat, in die Position reinzuwachsen, dann kannst du jetzt neben Martel direkt einen zweiten Spieler mit aufbauen.
Ja, ist natürlich immer bitter, wenn du dann jemanden hast, der wirklich ein guter Kicker ist und dann musst du ihn ablösefrei ziehen lassen. Ist auch erst 23, also dass der vielleicht nicht das Ende der Fahnenstange sozusagen beim 1. FC Köln sieht, sondern da vielleicht auch noch zu höherem sich berufen fühlt oder zumindest höheres anstreben möchte, das kann man ja auch nachvollziehen. Das ist natürlich immer ärgerlich, aber man hätte ja auch sagen können, ja komm, ich glaube ja immer noch, dass wir das bei Fabian Hützler damals so gemacht haben, gesagt haben, okay, wir verlängern deinen Vertrag nochmal, aber wenn ein Angebot kommt, dann lassen wir dich auch ziehen. Aber gut.
Das wäre so mein Wunsch, ne? Also ja, genau dieses Hürzeler-Beispiel sage ich halt auch immer wieder. Ey, gib ihm den Vertrag, gib ihm die Zusage, wenn ein Angebot kommt, lassen wir dich gehen, aber dann verdienen wir mit dir wenigstens noch ein paar Euro. Ich glaube, Fußballgeschäft ist ein dreckiges Geschäft mittlerweile und du hast selten solche Agreements, wie wir sie am Millerntor erleben konnten mit Hürzeler, dass das dann passiert, dass du da auch noch ein paar Euros mit verdienst. Das ist leider zu selten, glaube ich, heutzutage.
Das stimmt wohl. Dann vielleicht eine abschließende Frage zum Cast sozusagen. Siehst du denn den 1. FC Köln Stand heute gut aufgestellt für die Mission Erste Liga oder fehlt dir da noch was?
Eine Personalie hatte ich ja noch nicht genannt, die würde ich noch ganz kurz ergänzen wollen. Mit Isaac Johansson hast du aus Düsseldorf einen Spieler mit einer Ausstiegsklausel rausgekauft, der letzte Saison in der zweiten Liga auf der 8 oder beziehungsweise 10 gespielt hat und auch zum besten Zweitligaspieler auf der Position gewählt wurde. Und das ist auch eine sehr spannende Personalie, wo der FC Handlungsbedarf hatte und diese Position jetzt auch gefüllt hat. Und um deine Frage jetzt zu beantworten, ich glaube, ja, der 1. FC Köln ist im Bereich der Offensive für die nächste Saison gut aufgestellt. Du brauchst auf jeden Fall noch ein Backup zu Paccarada auf der linken Verteidigerposition. Wie gesagt, Derek Köhn ist da im Gespräch. Warten wir mal ab. Und du brauchst noch mindestens einen, wahrscheinlich sogar zwei Innenverteidiger, weil mit Julian Pauli sich ein Innenverteidiger verletzt hat und das war sowieso schon eine dünn besetzte Position und du hast jetzt drei Innenverteidiger mit Kainz, Heinz und Hübers und Luca Kilian, der ist noch nach seinem Kreuzbandriss noch im Aufbau. Das heißt, da muss noch mindestens einer, wenn nicht sogar zwei Innenverteidiger her. Aber auch da guckt man in Regionen gerade. Kevin Schlotterbeck ist im Gespräch oder Kaplan von Ajax Amsterdam, wo ich mir denke, das sind alles Regionen, in denen hat der FC seit Jahrzehnten nicht mehr rumgeguckt oder zumindest sagen wir mal seit 10 Jahren nicht mehr rumgeschaut. Und das macht Mut und Hoffnung. Und da glaube ich schon, dass der FC da gut aufgestellt sein wird.
Okay, also nur punktuell noch einzelne Verbesserungen. Ansonsten kann man das Ganze so angehen, sagst du.
Ja, ist auch finanziell nicht mehr drin. Ne? Du hast Einnahmen 12 Millionen, Ausgaben 14,5 Millionen, zuzüglich dann noch die 1,5 für den Trainer. Ja, da geht nicht mehr viel. Ne? Das kriegt der FC dann nicht gestemmt.
Okay, also auch da ist irgendwann eine gläserne Decke erreicht sozusagen.
Natürliche Grenze.
Genau. Gut, dann lass uns doch mal auch in Anbetracht der Zeit mal so langsam weitergehen in unseren Themen und wir gucken mal hinter die Kulissen, obwohl du es jetzt gerade natürlich schon in der Einleitung ganz viel gesagt hast, was wir gar nicht so mitbekommen, was beim FC los ist. Aber du hast mitgebracht und hast eben auch schon in Ansätzen erwähnt, die Mitgliederversammlung Ende des Jahres, wo auch neu gewählt werden soll. Magst du uns da kurz abholen, was da los ist?
Genau. Beim 1. FC Köln findet Ende September, am 27.09. eine Mitgliederversammlung statt, in dem ein neuer Vorstand gewählt wird. Der aktuelle Vorstand tritt, der seit 2019 im Amt ist, tritt so in der Form nicht mehr an. Beim FC, oh Wunder, für Köln ist ein Dreigestirn und nicht ein einzelner Präsident, sondern du hast da einen Präsidenten und 2 Vizepräsidenten und ist momentan Dr. Werner Wolf, Eckart Sauren und Dr. Carsten Wettig. Die beiden Erstgenannten wollen sich zurückziehen und Dr. Carsten Wettig wird aber nochmal mit einem neuen Team kandidieren. Carsten Wettig weiterhin als Vizepräsident. Als Präsident in diesem Team ist genannt dann noch Wilke Strohmann, jetzt komme ich gerade nicht aufs Wort, Firmeninhaber, selbstständig, Geschäftsmann und eine Ex-FC-Spielerin und Menschenrechtsaktivistin mit Tugpar Tekkal, eine sehr interessante Persönlichkeit. Die drei zusammen, also Strohmann, Wettig und Tekkal, sind ein Team. Dann hast du vom Mitgliederrat in Köln ein Team, was vorgeschlagen ist, um Jörn Stobbe, Jörg Alvermann, der ist Steuer- und Sportrechtler, und Ulf Sobeck. Und dann hast du noch ein drittes Team mit Sven Adenauer, und da ist der Name auch Programm, das ist nämlich der Enkel von Konrad Adenauer, Thorsten Kiesewetter und Martin Hollweg. So, diese drei Teams treten am 27.09. gegeneinander an für das Präsidentenamt beim 1. FC Köln. Und es wird auch hier, wie wir es jetzt auch schon in den letzten Aufnahmen bei anderen Vereinen gehört haben, wahrscheinlich auf eine sehr lange Mitgliederversammlung hinauslaufen. Die findet ab 11 Uhr im Müngersdorfer Stadion statt. Und die Wahl läuft eigentlich so ab, dass du eine absolute Mehrheit brauchst. Das heißt, im auszugehenden Fall, wenn ein Team nicht mehr als 50% hat, und das vermute ich einfach mal, wird ein zweiter Wahlgang erforderlich sein. Und wir alle können uns vorstellen, wie das dann auch mit dem Auszählen und sowas dann abläuft. Aber ich finde es gut, dass wir da in Köln jetzt mal auch eine Wahl haben, weil bisher war es immer nur so, es wurde vom Mitgliederrat ein Vorschlag eingereicht und man konnte dafür oder dagegen stimmen. Oder halt der amtierende Vorstand hat sich nochmal zur Wahl gestellt, man konnte dafür oder dagegen stimmen. Und hier hast du jetzt eine Auswahl von 3 Teams. In jedem Team, ich weiß nicht, ob man es gerade rausgehört hat, habe ich jetzt mal eine Person ein bisschen näher beschrieben. Gibt's Gründe für und gegen? Und ich bin gespannt, wie es wird. Es wird sehr, sehr, sehr spannend werden auf jeden Fall.
Ja, das waren jetzt viele Namen. Vielleicht kannst du mir da im Nachgang nochmal irgendwie einen Link zukommen lassen, dass die Leute die Namen sich nochmal in Ruhe zu Gemüte führen können. Das war jetzt
ja gern
sehr viele Namen.
Wir werden von unserem Podcast da noch eine Aufnahme mit jedem Team zu machen. Und wenn ich jetzt meine persönliche Meinung, ich will jetzt keinen beeinflussen, ich lasse dir das zukommen und dann können wir es teilen. Ich möchte jetzt keine persönliche Manipulation noch vornehmen. Ich möchte nur alle aufrufen, die wählen gehen können. Leute, geht wählen.
Das ist sowieso immer ein guter Hinweis, nicht nur, wenn es um den Vorstand des 1. FC Köln geht.
Nein, aber das ist auch in der Politik so.
Nee, gut, aber ich glaube, nochmal irgendwie so ein Link zum Vertiefen, wenn man dann im September da mal rüberschieben will, um zu gucken, wer tritt da genau an, neben dem Nachfahren von Adenauer, wäre gar nicht schlecht. Und dann werden wir das weiter beobachten und können ja dann, ich glaube, im Anfang Dezember müsste das sein, dass wir, dass sich unsere Vereine über den Weg laufen. Und da kann man dann das vielleicht nochmal zum Thema machen, was bei dieser Wahl rausgekommen ist.
Ja, sehr gerne.
Gut, Erik, dann würde ich sagen, wir kommen eigentlich schon, wenn du sonst nichts mehr hast, zur Abschlussfrage. Oder gibt es noch was, was du loswerden möchtest?
Nö, eigentlich, glaube ich, habe ich viel geredet und habe, glaube ich, alles mit reingepackt.
Naja gut, wir haben uns ja auch eine Weile nicht gesehen, weil die Wege sich ja quasi,
das stimmt.
Die einen gingen nach oben, für die anderen ging es nach unten, von daher konnten wir uns letztes Jahr ja gar nicht sehen, richtig. Haben da also ein bisschen was aufzuholen gehabt. Dann erzähl uns doch mal, welcher Film wird die Saison des ersten FC Köln 25-26 sein und warum?
Ja, ich fange mal mit dem Warum an. Beim ersten FC Köln steht ein cholerischer Anführer an der Seitenlinie. Es kommen junge Leute in den Verein rein, die voller Euphorie dabei sind. Es scheint so ein bisschen alles im Chaos zu sein. Man hat diverse interne Machtkämpfe. Am Ende klappt aber trotzdem irgendwie alles. Und deswegen ist uns eigentlich nur eine Serie, ein Film eingefallen, das Police Academy. Und genauer gesagt sogar Police Academy 5, denn alle Stars sind irgendwie abgesprungen und am Ende sollen es Leute aus der zweiten Reihe richten. Und ja, es klappt am Ende. Deswegen Police Academy 5.
Oder in dem Fall dann FC Academy.
Richtig.
Mal gucken, ob du dann recht behältst und am Ende alles gut ausgeht. Ja, das vielleicht so als nochmal zusätzliche Abschlussfrage, bevor ich dich in den Abend und deinen weiteren Urlaub entlasse. Wie realistisch siehst du es denn, dass der FC da wirklich die Klasse halten kann?
Ich glaube, die Vorzeichen sind ganz gut dafür. Du hast eine gesunde Mischung aus Spielern, die jetzt neu dazugekommen sind und Spielern, die vorher schon da waren, die das Umfeld kennen. Der Spielplan meint es dieses Jahr auch echt gut mit uns. Du hast immer so im Wechsel gute Mannschaften, wo man eigentlich Punkte, wenn man Punkte holt, Bonuspunkte zu hat und Mannschaften auf Augenhöhe. Und deswegen glaube ich schon, dass in Köln realistisch zwischen Platz 12 und Platz 15 sein kann.
Okay, das ist meine Ansage. Wir werden schauen, wie es am Ende ausgeht. Und da der quasi, ja, zumindest, also Platz 12 sehe ich für uns, für den FC St. Pauli nicht, aber alles, was so 13, 14, 15 wäre, das, da wäre ja auf jeden Fall unsere direkte Konkurrenz, würde ich einfach mal sagen. Und würde sagen, für heute Abend lassen wir es dabei bewenden. Danke, Erik, dass du ja hier zu Gast warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Sommer. Es geht ja bald schon wieder voll los. Danke dir.
Ja, Janik, vielen Dank für die Einladung und tolles Format, was ihr hier habt. Und ich höre mir auch voller Begeisterung alle anderen Folgen an. Also sehr gute Arbeit von dir, von euch, vom ganzen Team.
Das freut mich zu hören. Vielen Dank. Ja, und nochmal danke an dich und wir hören uns. Bis dann. Ciao.
Machen wir. Bis bald. Ciao.